Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Das ist die erste Folge des Movie Compots, also sozusagen die Nullnummer einer neuen Podcast-Reihe von mir, in der ich über alte, man könnte sagen, Retro-Filme reden werde. Oder auch über Regisseure und alles Mögliche, was mit dem Filmthema zu tun hat. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran. Mal sehen, was daraus wird.
Ja, und insofern will ich euch heute mal das Werk eines von mir hoch verehrten Regisseurs nahebringen. Okay, ich fange mal einfach an. Also der Mann, um den es heute gehen soll, der Regisseur und Schauspieler John Cassavetes. Ja, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Der Mann wurde geboren 1929, hat dann seine Jugend in Manhattan, in New York verbracht. Er ist natürlich ein Amerikaner und gilt als einer der Wegbereiter des, dessen, was wir heute so als Indie-Kino sehen würden. Ja, wie soll ich das? Ich glaube, ich gehe am besten mal so ein bisschen chronologisch vor und fange mal vorne an. Ja, also er hat natürlich irgendwann im Filmgeschäft angefangen, hat sich da so hochgearbeitet und hat erstmal Anfang, Mitte der 50er so als Schauspieler angefangen und hat eine ganze Menge Sachen gedreht, also irgendwie in 2 Jahren über 80 Rollen und hat aber auch immer die Vision, glaube ich, auch also eigentlich seine eigenen Sachen umzusetzen und nicht irgendwie einfach nur für andere zu arbeiten. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Und ja, also er hat dann erstmal angefangen, ich kann ja nur mal so ein paar Highlights nennen von Filmen, in denen er mitgespielt hat. Zum Beispiel Das dreckige Dutzend von Robert Aldrich. Das ist ein ganz berühmter Western von 1967. Dann hat er den 1968 in Rosemary's Baby mitgespielt von Roman Polanski und hat da den diabolischen Ehemann von der Hauptdarstellerin gespielt. Und ja, er hat auch eine Folge von, hat er dann als Regisseur so schon gearbeitet und hat auch mal eine Folge von Columbo Regie geführt. Interessanterweise. Also er hat immer Bösewichte gespielt. Er hat da immer so ein bisschen Jack Nicholson-artig, so den etwas bösen Blick, den hat er ganz gut drauf gehabt. War aber ansonsten mit Jack Nicholson eigentlich nicht so vergleichbar, also ein ganz anderer Typ von Mensch. Schwer zu beschreiben, wie ich da jetzt weitergehe. Also sein erster eigener Film kam 1959 raus. Er hat es dann alles auch aus Mangel an Geld mit völlig unbekannten Darstellern und mit wenig Budget gemacht, ne? Also es war ja sozusagen das, was man heute als Indie-Kino kennt, war ja damals eigentlich noch gar nicht bekannt. Es war, gab die großen Hollywood-Studios und da hat er halt tatsächlich mal ein wirkliches Gegengewicht gesetzt. Also ich bin auch der Meinung, dass generell seine Filme, wie soll ich das sagen, sehr viel mit Theater zu tun haben. Also so eine Art ins Kino verlegtes Theater sind. Also er hat oftmals wird in seinen Filmen ganz viel geredet und das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es sind halt auch immer irgendwie Dramen und die Menschen zerbrechen an ihren eigenen Unzulänglichkeiten. Und also ich finde es äußerst interessant. Er hat da sehr interessante Sachen gemacht. Also ich komme nochmal zurück auf den Anfang. Der erste Film von ihm 1959, Shadows oder auf Deutsch Schatten. Schwarz-Weiß-Film, spielt in New York, in der New Yorker Jazz-Szene und verfolgt so ein bisschen was drei afroamerikanische schwarze Geschwister halt so tun und wie sie da so also allein die Tatsache, dass er Schwarze sozusagen ernst nimmt und die nicht nur als Staffage oder als Blödmänner dargestellt werden, war ja Ende der 50er noch wirklich radikal zu nennen eigentlich. Ne? Also bis auf Sidney Poitier gab es ja eigentlich keinen ernstzunehmenden schwarzen Schauspieler irgendwie, glaube ich. Also mir ist jedenfalls kein anderer in Erinnerung. Und der Film ist sehr interessant. Also der ist auch in 16mm gedreht und dann später fürs Kino nochmal irgendwie auf 35mm aufgeblasen worden. Und wirkt sehr dokumentarisch, also auch mit so einer Handkamera, die Leute verfolgt und ganz nah rangeht. Und also ich kenne keinen anderen Film aus der Zeit, wo ich mehr das Gefühl habe, wirklich dabei zu sein und mir vorstellen zu können, wie das Leben für so einen Menschen irgendwie in den 50er Jahren in New York gewesen ist. Ne? Das ist super interessant, also kommt sehr authentisch rüber. Nach diesem Film hat er dann hat er dann sozusagen sich so ein bisschen in Standing erarbeitet und hat dann auch, ist engagiert worden sozusagen, hat dann für Hollywood zwei Sachen gemacht, einmal Too Late Blues und Ein Kind wartet, A Child is Waiting, die ich nicht kenne, aber wo ich weiß, dass er da in dem Hollywood-System sehr verzweifelt ist, also dass er da gar nicht so die große Lust mehr hatte, das zu machen, sondern wirklich auch weiter seine eigene Sache verfolgen wollte. Und er hat aber kein Geld und er hat dann so eine Art, wie soll man das nennen, so eine Art, so eine kleine Kommune aufgebaut, in der er halt unbekannte Leute beschäftigt hat und versucht hat, die beim Film unterzubringen. Aber das war halt nicht so einfach. Und er hat dann auch aus Mangel an Geld, hat er dann mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, ja sogar mit seiner eigenen Ehefrau, hat er dann Filme angefangen zu drehen. Und ein erster Achtungserfolg war dann 1968 der Film Faces, Gesichter. Ist auch sein letzter Schwarz-Weiß-Film. An dem Film hat er sehr lange gearbeitet, weiß ich, ein halbes Jahr lang gedreht und noch irgendwie zwei Jahre dann mit der Nachbearbeitung und dem Schnitt noch verbracht. Und der Film ist bisschen schwer zugänglich für heutige Zeiten, aber ich finde ihn sehr interessant. Er zeigt so, dass das Eheleben von zwei Menschen, die halt so auseinanderdriften und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und dann saufen, streiten, fremdgehen, all diese ganzen Geschichten. Und da zeigt er auch schon das erste Mal dann so richtig die Technik, für die er dann auch berühmt geworden ist. Der Filmname sagt ja auch Faces, also er geht sehr nah an die Gesichter ran. Also teilweise so nah, dass man nicht mal mehr das ganze Gesicht auf dem Bildschirm sieht, sondern einzelne Ausschnitte, der Mund, der sich in Rage redet, oder man erkennt Einzelheiten der Struktur in der Haut. Und das ist total abgefahren. Das war also zu der Zeit überhaupt nicht gang und gäbe, sowas zu machen. Ne? Und er hat halt wirklich die Distanz zu den Darstellern total verkürzt und hat halt versucht, sozusagen dem auf den Grund zu kommen, was die Leute wirklich sind. Also John Cassavetes wird nachgesagt, dass viele seiner Filme reine Improvisationen wären. Das stimmt natürlich so nicht. Er hatte auch immer ein Drehbuch und wusste schon, worauf er hinaus wollte. Aber er hat sich halt auch darauf eingelassen, wenn die Schauspieler Eigenes eingebracht haben, und hat dann mit denen teilweise während der Dreharbeiten die Sachen umgeschrieben und auch tatsächlich auch improvisiert. Was ich ganz faszinierend finde, in 10 von den 14 Filmen, in denen er selber Regie geführt hat, spielt seine eigene Ehefrau Gina Rowlands die Hauptrolle. Mit ihr war er von 1954 bis zu seinem Tod 1989 verheiratet. Und sein ganzes Filmschaffen kann man auch so deuten, dass es wie so eine künstlerische Abbildung des Verlaufs seiner Ehe mit seiner Frau ist irgendwie. Ne? Man sieht ihr zu, in den ersten Filmen noch ist sie sehr jung und sehr hübsch und wie sie dann älter wird und aber auch schauspielerisch immer besser. Und also er feiert sie wirklich auf ganzer Linie, ne? Kann man nicht anders sagen. Er selbst spielt auch in seinen eigenen Filmen oft genug mit und er hat auch so eine Art Stamm von Schauspielerfreunden sozusagen, die er immer wieder in seinen Filmen einsetzt. Ne? Okay, wir kommen dann mal ins Jahr 1970. Also ihr seht schon, ich gehe hier so ein bisschen chronologisch vor und mache das so ähnlich, wie ihr das von den normalen Retro-Kompott-Folgen gewohnt seid. Gehe ich die Sachen so ein bisschen sein Werk Stück für Stück durch. Natürlich dreht es sich hier nicht um Spiele, sondern um Filme. Aber im Prinzip, ne, das Prinzip ist natürlich das gleiche. Der nächste Film von 1970, Husbands, Ehemänner, total abgefahrener Film. Kurz zur Ausgangssituation, also es sind so vier Freunde, die sich schon seit ihrer Jugend kennen und die dann irgendwann natürlich dann auch heiraten, also zu Ehemännern werden, wie der Titel ja schon sagt, und dann Familien haben und dann plötzlich am Anfang des Films ist es halt schon so passiert, einer von den vier ist halt gestorben. Und die anderen bringt es total außer Fassung. Also da läuft dann alles aus dem Ruder und die wissen, also, weil die so alle so eng miteinander verbunden waren, wie so ein langjähriger Freundeskreis und plötzlich ist einer von denen weg und wieder bringbar und die brechen halt mehr oder weniger zusammen und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen und wollen dann irgendwie nochmal was erleben und haben das Gefühl, also einiges auch verpasst zu haben und machen sich dann auf so eine gemeinsame Reise, die sie bis nach London führt und ich will gar nicht so viel spoilern, immer so, der Film ist sehr interessant, sehr abgefahren, die einzelnen Charakterisierungen und da spielt halt John Cassavetes selber natürlich eine der Rollen, dann Peter Falk, den ihr ja bestimmt alle als Inspektor Columbo kennt, der war auch einer seiner Lieblingsschauspieler und ist auch in mehreren anderen Filmen vertreten, Ben Gazzara ist auch ein sehr guter Schauspieler, der da auch mitspielt und also ein absolut sehenswerter Film, halt man sieht dem Film natürlich an, dass er schon ordentlich gealtert ist, ne? Bei Spielen würde man ja auch sagen, sich fragen, ob die mehr oder weniger gut gealtert sind. Ich finde, seine Filme sind allesamt sehr gut gealtert. Also man sieht ihn zwar deutlich an, in welcher Zeit sie spielen, aber die Probleme, die in den Filmen so aufgeworfen werden, die Fragen, diese ganz grundsätzlichen existenzialistisch, sagt man wohl, ne? Also diese ganzen Fragen nach dem, was will ich erreichen, wer bin ich überhaupt und dass die Menschen halt tatsächlich einfach alle auch nur Menschen sind und an ihren eigenen Unzulänglichkeiten und an zu hohen Erwartungen und was nicht allen und anderen Fehlern, die sie begehen, dass sie da scheitern. Also ein Film haben selten ein Happy End. Ja. Manchmal schon. Ich glaube, ich kann mich jetzt so an zwei Filme erinnern, die schon so eine Art Happy End haben. Aber die meisten gehen halt dann auch relativ offen aus und lassen einen mit mehr Fragen zurück, als man eigentlich am Anfang hatte. Im Jahr 1971, mein Geburtsjahr, kommt dann auch mein absoluter Lieblingsfilm von seinem Werk, und zwar Minion Moskowitz. Eine aberwitzige, sehr seltsame Liebesgeschichte zwischen einem Seymour Moskowitz und der titelgebenden Minnie, die natürlich wieder von seiner Ehefrau Gina Rowlands gespielt wird. Den Moskowitz spielt Seymour Cassell, ein auch sehr guter Schauspieler, der in dem Film dann natürlich noch recht jung ist, mit langen Haaren und einem extrem großen Schnauzbart, was ihn echt witzig aussehen lässt. Die Story ist mehr oder weniger, er ist halt irgendwie so ein Parkplatzwächter, so ein komischer, abgewrackter Typ, von dem man nicht so richtig weiß, was man von ihm halten soll. sie ist irgendwie auch eine Frau, deren Ehe irgendwie gescheitert ist und die versucht sich da irgendwie neu zu orientieren und klarzukommen. Aus dem Film habt ihr am Anfang einen Ausschnitt gehört, ne? Das war, wo der Moskowitz in so einer Kneipe sitzt und dann quatscht ihn so ein Typ voll, so ein richtig abgewrackter, richtig komischer, ekliger, schwitzender, fetter Typ, der ihn da anmacht, mehr oder weniger, sich einfach bei seinem Hotdog bedient, da abbeißt und ihn mit seinen Pseudo-Weisheiten da voll quatscht und irgendwie nur froh ist, dass er mal jemanden zum Reden hat. Super Film, total cool. Also es geht darum, dass die beiden sich kennenlernen. Sie ist irgendwie auf der Suche nach irgendjemanden oder so, mehr oder weniger, aber ist halt alles Menschen, die sie da so trifft, sind halt auch ziemliche Wracks und ziemliche Vollidioten. Und er verliebt sich ja total in sie, sie scheinbar auch in ihn so, aber sie will sich das nicht eingestehen. Und er ist halt den ganzen Film lang am Schuften und Machen und versucht auf aberwitzige Arten und Weisen irgendwie ihr klarzumachen, dass sie irgendwie füreinander bestimmt sind. Witziger Side-Fact ist, in dem Film spielen auch die Eltern von dem Cassavet und von seiner Frau mit. Also seine Mutter spielt die Mutter von dem Moskowitz im Film und ihre Mutter spielt überkreuzt dann halt die Mutter von dem anderen, wie auch immer. Also die Eltern sind da, kommen da auch vor und es ist total witzig zu wissen, einfach, dass sie wirklich miteinander verwandt sind. Das erzeugt so eine echt ganz komische Vertrautheit, die man so unter normalen Schauspielern dann irgendwie eigentlich auch nicht finden würde. Ja, okay, so viel mal dazu. Also der Film ist wirklich absolut sehenswert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber eine Liebesgeschichte einfach so, was soll das sein? Ne? Was soll jetzt an Besonderes sein? Das ist die Art und Weise. Es ist einfach die Art, wie er Filme macht. Sehr warmherzig, sehr nah an den Leuten dran. Er zeigt sie mit all ihren Schwächen und Fehlern und Problemen. Aber gleichzeitig geben sie halt auch nicht auf, auch wenn sie echt keine Chance haben irgendwie oder so. Das ist ganz abgefahren. Sowas findet man heute nicht mehr. 1972 hat er dann Co-Regie, also nicht alleine, sondern Co-Regie geführt in der einen Columbo-Folge, die ich schon erwähnt habe, Etüde in Schwarz. Ist wie alle Folgen von Columbo einfach super sehenswert. Also das, da kann man ja allein nochmal eine Folge drüber machen, nur über Columbo und Peter Falk und also die Serie ist ja an sich auch schon ein Meilenstein. Ganz klasse. Aber das erwähne ich jetzt hier nur am Rande, weil es ist ja nicht wirklich ein Film von ihm. Sein nächster richtiger Film ist auch wieder ganz stark. 1974 sind wir jetzt schon. Der Film heißt A Woman Under the Influence, eine Frau unter Einfluss. Und der Film, obwohl eigentlich gut bewertet und eigentlich auch sehr interessant, hat er irgendwie da auch keinen Verleih für gefunden, musste dann tatsächlich seinen eigenen Verleih gründen und irgendwie ganz viel Geld auftreiben, hat irgendwie auch sein eigenes Haus verpfändet oder so, wenn ich mich recht erinnere dafür, und hat halt den Film selber sozusagen vertrieben, weil es anders nicht möglich war, und er wurde dann aber ein großer Erfolg und hat ihm sozusagen dann auch die Mittel beschert, die er für seine weiteren Filme brauchte. Er ist also jetzt 74, ist er so mitten in seiner besten Phase, einer Frau unter Einfluss, da ist halt wieder Gina Rowlands die Hauptrolle, die titelgebende Frau unter dem Einfluss, und ihr Ehemann wird gespielt von Peter Falk. Und tja, das ist die Geschichte von zwei Menschen, die sich zwar lieben, aber die eigentlich gar nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen oder eigentlich unter den äußeren Einflüssen kaputt gehen. Also sie versuchen so nach außen hin so den Schein zu wahren, aber eigentlich sind sie total unsicher und total, also sie ist total seltsam, denkt man, also sie kommt immer wieder in seltsame Situationen rein, macht seltsame Dinge, wo man denkt so, ey, das würde eine Mutter von Kindern jetzt irgendwie eigentlich nicht machen, aber andererseits kann man sie auch nicht verurteilen, sie ist halt schon sehr sympathisch auch, und doch passieren dann so Sachen, sie wird immer seltsamer, sie hat einen Nervenzusammenbruch und er lässt sie dann auch einliefern und dann, okay, ich will nicht zu viel von dem Film erzählen. Es ist wirklich die Geschichte eines Ehepaars, das durch sehr schwierige Zeiten geht, sage ich mal so. Ne? Und besonders aus ihrer Sicht halt. Ne? Ein ganz toller Film, eigentlich eine der Glanzrollen von Gina Rowlands, finde ich. Also in dem Film sieht sie nicht nur blendend aus, sondern sie spielt halt auch alle anderen an die Wand in dem Film einfach. Kann man gar nicht anders sagen. Sie ist einfach, da hat eine Ausstrahlung schwer zu beschreiben. Ich mag sie total. Der nächste Film, 1976, wieder zwei Jahre später, heißt The Killing of a Chinese Bookie, die Ermordung eines chinesischen Buchmachers, mit Ben Gazzara in der Hauptrolle, der auch in anderen Filmen halt auch immer irgendwie auftaucht. Da hat er dann mal eine Hauptrolle, da hat er eben die Rolle sozusagen auf den Leib geschrieben. Der Film war interessanterweise in den USA überhaupt nicht erfolgreich, ist da total verrissen worden, aber in Europa haben sie den Film in den höchsten Tönen gelobt und er wurde da wirklich, wie soll ich sagen, also für seine detaillierte Charakterisierung der einzelnen Darsteller wurde er sehr gelobt. Ne? Die Geschichte ist die von einem Typen, der halt so eine Art etwas anrüchigen Nachtclub hat, so mit Nackttänzerinnen und seltsamen Gestalten, die da auftreten und irgendwie alles ganz seltsam und er ist irgendwie so in so einer Art Mafia-Struktur da drin, so ist eigentlich ein ehrlicher, liebenswerter Typ irgendwie, will aber irgendwie ein Gangster sein und kommt nicht klar, also pflegt einen etwas übertriebenen Lebensstil, den er sich eigentlich nicht leisten kann, hat dann irgendwie auch Schulden und dann kommt es dann halt zu dem titelgebenden Ding, er kann seine Schulden nicht zurückzahlen und die kleinen Mafia-Bosse, die da irgendwie den Teil der Stadt da beherrschen, keine Ahnung, die kommen halt zu ihm dann und sagen, okay, du hast die Chance hier, entweder machen wir dich fertig oder du tötest und für uns halt diesen chinesischen Buchmacher, der halt auch wieder irgendwie ein Boss von einer konkurrierenden Gangsterbande ist eigentlich. Ne? Und er als Kriegsveteran so macht das eigentlich auch ganz professionell. Aber was dann passiert, also da läuft dann natürlich wieder einiges aus dem Ruder und der Film hat irgendwie auch ein total cooles Setting. Irgendwie, der ganze Film ist eigentlich eine Solo-Tour von dem Ben Gazzara, der den spielt und da kommt auch wieder sehr deutlich raus, dass seine Filme könnte man theoretisch auch im Theater aufführen. Ne? Also die Verbindung zum Theater ist bei seinen Filmen immer ganz klar gegeben und die sind relativ statisch, bewegen sich an nicht so vielen Orten. Man könnte das alles halt auch mit einem Setting im Theater gut darstellen. Aber wirklich sehr interessante Geschichte. Ganz toll. Dann im nächsten Jahr, 1977, kommt dann auch wieder eine Glanzrolle für Gina Rowlands, also wirklich eine super Glanzrolle, der Film Opening Night, wo sie halt eine alternde, sehr erfolgreiche Theaterschauspielerin spielt, die aber ein richtig großes Trinkproblem hat. Also sie hat eigentlich wahrscheinlich ein Problem mit dem Älterwerden und dass sie so langsam dann eigentlich auch zu alt ist für diese Rolle, die sie so berühmt gemacht hat und dann kommt es zu so einem Zwischenfall halt auch, also sie kommt raus aus dem Theater, die Fans umringen sie und dann hat sie eine junge Frau, die ist ein ganz besonderer Fan von ihr, die ist also geradezu fast schon in Trance und sie kriegt dann auch ein Autogramm und diese junge Frau ist von ihr so hingerissen hin und weg, also sie bei strömenden Regen wird sie dann in ihr Auto gebracht und die Frau steht noch draußen vor der Scheibe und ist ganz ergriffen und dann fahren sie halt los und die Frau merkt nicht so richtig, was Sache ist und wird von dem nächsten Auto, was da kommt, irgendwie überfahren und dann liegt sie da sterbend auf dem Boden und ihr Manager und alle, die noch mit dem Auto sind, die entscheiden sich halt dann einfach da abzuhauen und wegzufahren. Die wollen halt keine schlechte Presse und so. Und Und ja, und diese Frau, die dann eigentlich nicht mehr da ist, sozusagen, also das manifestiert sich dann für sie irgendwie als die jüngere Schauspielerin, die jetzt ihre Rolle übernimmt, so die sozusagen an ihre Stelle tritt. Und man ist sich aber nie ganz klar, ob es diese Frau wirklich gibt oder ob die nur in ihrer Fantasie existiert. Und irgendwann ermordet sie die junge Frau dann tatsächlich auch, aber es ist dann wohl doch so, dass sie nicht wirklich da ist. Und das ist alles so, dass sie irgendwie verrückt, mehr oder weniger verrückt wird und dass es mit dem Trinken ja auch immer ausufernder wird. Und also es ist ein sehr interessanter Film. Ein sehr interessanter Film, wo sie auch, wo auch wirklich echte Szenen aus dem Theaterstück mit eingebaut sind. Also man sitzt dann sozusagen wie mitten im Publikum drin und kann dann sie und John Cassavetes, ihren Ehemann, dabei bewundern, wie sie sich auf der Bühne fertig machen als Ehepaar, dass sie ja in Wirklichkeit halt auch sind und im Film dann also auch und im Theater halt auch spielen und wie sie sich da alles an den Kopf werfen und so unfassbar ehrlich sind miteinander, wie man es eigentlich also dass es fast unerträglich ist, ne? Also wirklich ein Glanzstück, der Film ist richtig gut. Dann kommt auch wieder ein Film, dann lässt er sich ein bisschen länger Zeit, ne? 1980 ist dann sein nächster Film, der interessanterweise dann schon so, wie soll ich sagen, ein wenig Hollywoodesker rüberkommt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken will. Der Film heißt Gloria. Auf Deutsch heißt er dann Gloria, die Gangsterbraut, was ein bisschen dämlich ist natürlich, aber was es schon auf den Punkt bringt, dass natürlich, wie kann es anders sein, Gina Rowlands wieder die Hauptrolle, dann auch wieder ein bisschen gealtert inzwischen, aber immer noch eigentlich bildschön. Aber sie spielt halt so eine Gangsterbraut, die inzwischen aber halt sozusagen eigentlich nur noch ihre Ruhe haben will, und sie kriegt dann aber mit, wie in ihrem Hausflur sozusagen in der Nebenwohnung wieder Leute dann da reingehen und tatsächlich so ein Ehepaar umbringen. Und dann kommt dann der Sohn irgendwie von denen, so ein vielleicht acht, neunjähriger Junge oder so, der kommt dann da rausgelaufen und zu ihr hin und sie muss dann irgendwie ihn schützen, weil die wollen den Jungen natürlich auch umbringen. Der hat halt irgendwie, der Vater von dem, der hat halt wollte irgendwelche Geheimnisse ans FBI oder CIA irgendwie verraten, und Gangster sind dann gekommen und haben die halt bestraft, und die wollen jetzt den Sohn auch haben, und sie ist jetzt plötzlich in der Rolle der Beschützerin, ne? Da erwachen dann so Mutterinstinkte in ihr, und sie versucht auf alle Weise, die ihr zur Verfügung steht, halt das Leben von diesem Jungen halt zu retten, ne? Das ist ein ziemlich cooler Thriller eigentlich, finde ich, in dem halt auch die Stadt New York eigentlich eine große Rolle spielt. Also man sieht die Stadt dann auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, und ist sehr interessant, wie die Stadt eigentlich einer der Hauptdarsteller ist in diesem Film. Das ist ein super Film, kann ich nur empfehlen. Gloria ist halt auch relativ spannend, und auch der junge Mithauptdarsteller, der dann diesen Jungen spielt, der ist auch total komisch und seltsam und irgendwie, aber trotz allem ein realistisches Kind irgendwie, ne? Kann ich nicht anders sagen. Ja, und dann wird es dann schon ein bisschen abgefahren. Also er hat, man muss natürlich dann auch mal sagen, ein bisschen was nochmal zu ihm selber. Der Cassavetes, der hatte schon, glaube ich, einen relativ exzessiven Lebensstil gepflegt. Also er hatte ein Alkoholproblem auf jeden Fall. Er ist ja im Endeffekt dann auch an den Folgen einer Leberzirrhose gestorben im Jahr 89 mit gerade mal 59 Jahren, was schon darauf hinweist, dass er sich seine Leber halt in Grund und Boden gesoffen hat. Aber das tut ja seinen Film keinen Abbruch. Also er ist ja total, also wirklich ist ja immer dran geblieben sozusagen an seinem Hauptthema sozusagen, also wirklich den Menschen so auf den Grund zu gehen, den verschiedenen Charakteren, und denen ganz nahe zu kommen und zu erkennen, wie die wirklich sind. So, das ist so meine Meinung, die ich davon habe. Also der nächste Film 1984, der heißt Love Streams, und ist auch natürlich, also er hat keinen wirklich schlechten Film. Der Film ist aber ein bisschen schwieriger wieder. Also da ist es dann so, auch Gina Rowlands spielt natürlich wieder mit, aber in dem Film sind er und sie ein Geschwisterpaar. was auch eine ganz interessante Konstellation ist, als ob man nach einer langen, inzwischen weiß ich, 25-jährigen Ehe oder so, dann inzwischen dann wie in so einem Geschwisterstatus angekommen ist, spielen sie dann halt auch nicht mehr ein Ehepaar, sondern halt ein Geschwisterpaar. Sie ist mit einem anderen verheiratet und hat auch mit dem ein Riesenproblem. Also es geht dann darum, bei wem die Tochter bleibt, sie lässt sich scheiden oder er will sich scheiden lassen, sie hat irgendwie auch einen richtigen Vollschaden in irgendeiner Weise, hat Wahnvorstellungen und ist halt wirklich nicht gut für die Tochter, die dann auch zum Vater will und dann hat sie auch einen Zusammenbruch und dann geht sie halt zu ihrem Bruder, sozusagen zu John Cassavet und er führt ein völlig anderes Leben, also das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Er ist so ein windiger Typ, der da irgendwie mit mehreren Frauen zusammen wohnt irgendwie und dann kommt dann plötzlich so eine Ex-Ehefrau von ihm an und setzt ihm so seinen Sohn vor die Tür und sagt, ja, du musst jetzt erstmal auf ihn aufpassen, ich muss weg, und er hat seinen Sohn noch nie gesehen seit seiner Geburt und dann muss er plötzlich auf so einen Jungen aufpassen und muss dann irgendwie kommt mal gar nicht klar und weiß überhaupt nicht, wie er dem in irgendeiner Weise irgendwas beibringen soll. Und dann kommt auch noch seine durchgeknallte Schwester und das kann natürlich alles nicht gut enden. Dann hat er danach hat er nur noch einen Film gedreht und zwar 1985 Sterben und Leben lassen, Big Trouble. Und das ist eine ganz seltsame Komödie. Die habe ich mir jetzt also im Research hier für diese Folge nicht nochmal neu angeguckt. Da ist meine Erinnerung schon ein bisschen getrübt. Das ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Aber der Film ist nochmal auf eine gewisse Weise ganz lustig, aber er war auch kein, obwohl ich ihn recht gut finde, ist er kein Erfolg gewesen, soweit ich mich erinnere, sondern irgendwie ist er halt tatsächlich für eine Komödie wahrscheinlich dann im Endeffekt zu intellektuell gewesen. Also der Regisseur, ne? Also man kann das, irgendwie konnte er das nicht richtig für die große Masse so inszenieren, dass da ein richtiger Erfolg irgendwie draus geworden ist. Der Film war, glaube ich, nicht so der Erfolg. Und ich muss nochmal erwähnen, dass es noch einen Film gibt, der nicht von ihm ist, in dem aber er die Hauptrolle und Gina Rowlands seine Ehefrau spielt, was auch nochmal ganz interessant ist, dass sie da wieder ein Ehepaar spielen in einem Film von jemand anders, der nicht von ihm ist. Ne? Der ist, wenn ich mich recht erinnere, heißt der Film The Tempest, der Sturm. Und da geht es dann auch darum, dass irgendwie sie sich, er sich von ihr oder sie sich von ihm scheiden lassen will und er zieht sich dann mit den Kindern zurück auf so eine sonnige Insel, wo er da irgendwie so ein Anwesen hat und dann der Film ist auch sehr witzig, sehr lustig und irgendwann zieht natürlich der titelgebende Sturm über die Insel und wirft dann alles durcheinander. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat der Film halt auch in irgendeiner Form so ein Happy End, was ja nicht so oft vorkommt bei den Filmen von Mr. Cassavet. Ja, und es gibt, also wenn man sich über ihn informieren will, es gibt eine Menge Sachen, die man über ihn im Netz finden kann. Also man kann eine Menge über ihn lesen. Es gibt einen sehr guten Wikipedia-Eintrag natürlich auch, wo halt teilweise auch zu den Filmen verlinkt wird. Man kann die Filme also ich kann jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie man an die Filme rankommt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Älteren, dass die durchaus zum Beispiel Shadows und Faces, dass man die, glaube ich, auch durchaus bei YouTube findet. Die sind dann nun wirklich sehr alt schon, ne? Ende der 60er, Anfang, Ende der 50er und so. Sowas findet man natürlich auch bei YouTube. Und auch an die anderen Filme kommt man ran. Ich empfehle, die im Original zu gucken. Also es ist wirklich ein Riesenunterschied. Wenn man Englisch kann, sollte man sich die wirklich im Original zu Gemüte führen. Denn wenn man einmal einen Originalfilm in Originalsprache gesehen hat, dann fällt einem, also mir geht es jedenfalls so, dann fällt einem dann immer nur noch auf, bei egal wie gut die Synchronisation ist, dass die Lippen einfach nicht vollständig synchron sind. Das kriegt man dann nicht mehr raus. Wenn man es einmal richtig gesehen hat, wie es wirklich ist, dann kann man Synchronisation nicht mehr so richtig ertragen. Und Außerdem ist es ja so, dass besonders in amerikanischen Filmen und erst recht in so Indie-Produktionen, die mit wenig Geld produziert sind, dass da halt der Ton und das Bild wirklich im Original aufgenommen werden. Ne? Während man bei einer Synchronisation natürlich nicht nur die Stimmen synchronisiert, sondern auch alle Hintergrundgeräusche müssen neu synchronisiert werden. Man kann es ja nicht voneinander trennen. Ne? Sonst hätte man ja die Original-Hintergrundgeräusche mit den Originalstimmen. Das geht nicht. Also wird bei einer Synchronisation alles synchronisiert. Alles wird irgendwie nachgemacht, neu gemacht, gefaked im Endeffekt. So, also da ist der Originaleindruck ist einfach viel cooler. Also wenn jemand in einer Kneipe sitzt mit zig Leuten drumherum und die alle wirklich da sind und wirklich vor sich hin quatschen und dann auch die Stimmen nicht so doll und deutlich hervortreten, wie das bei einer Synchronisation natürlich mal rausgearbeitet wird. Also so ein Originalfilm, das macht einfach mehr Spaß. Und die Dialoge sind natürlich im Englischen auch nochmal tatsächlich ein bisschen passender. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Sie sind passender, sie sind tatsächlich auch qualitativ ein bisschen besser sogar. Obwohl die Synchronisationen, die ich auch gehört habe, die sind in dem Fall schon relativ hochwertig. Also es sind keine schlechten Synchronisationen, die den Film irgendwie vermiesen oder so, sondern es ist nur nochmal das Tüpfelchen auf dem i, wenn man sich die im Original reinzieht. Ja, so das ist, was ich euch erzählen wollte über den Regisseur und Schauspieler John Cassavetes, den ich wirklich sehr verehre, den ich sehr gut finde. Er hat immer was sehr Warmherziges in seinen Filmen, was da so durchscheint, und ich rechne es ihm halt auch total hoch an, dass er in seinen Filmen immer wieder seine Frau die Hauptrolle spielt. Ne? Also sie hat natürlich auch, sie ist ja eine richtige Schauspielerin gewesen und sie hat natürlich auch in anderen Filmen gespielt, aber in seinen Filmen ist sie wirklich am besten. Die beiden haben übrigens als Paar auch drei Kinder zustande gebracht, die auch alle im Filmbusiness tätig sind. Der Sohn Nick Cassavetes ist vielleicht nicht ganz unbekannt. Der hat ein paar ganz gute Filme gemacht. Ich verweise dann nur auf den wirklich super coolen Thriller Alpha Dog, wenn ich mich recht erinnere. Der heißt so, und ist, glaube ich, von 2007. Das ist ein ziemlich cooler Film, wo so ein Junge so von irgendeiner Gangsterbande halt auch so als Geisel genommen wird, damit jemand anders irgendwie seine Schulden zurückzahlt. Das ist am Anfang gar nicht so alles so ernst gemeint und der fühlt sich eigentlich, der kennt die auch alle und denkt so, ja, das sind jetzt irgendwie Kumpels, die erlauben sich da so einen Scherz und aber die Sache spitzt sich dann zu und wird immer ernster und am Ende wird er tatsächlich dann auch gekillt, ne, getötet, der Junge. Ne? Also es ist ein wirklich fantastischer, okay, in dem Fall habe ich jetzt ein bisschen zu viel gespoilert, es ist wirklich ein fantastischer Film, gehört jetzt hier nicht direkt zum Thema, deswegen habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel drüber erzählt. Und dann gibt es noch einen Film von ihm, ganz coolen, ganz kurz nur The Notebook. Da spielt auch seine Mutter Gina Rowlands schon sehr, sehr alt nochmal mit. Das ist ja auch schon in den 2000ern irgendwann gedreht, der Film. Und es ist auch ein ganz, ganz cooler Film, wo sie halt so irgendwie sehr alt ist und ihr Gedächtnis verloren hat und ihr Mann kommt sie immer wieder im Altersheim besuchen und erzählt ihr dann so die Geschichte von früher, so wie sie sich kennengelernt haben und wie sie früher ein Paar geworden sind und so. Und dann manchmal hat sie dann so Momente, wo sie dann nochmal ganz klar ist und wo sie das wieder weiß, was Sache ist. Und nur deswegen erzählt er ihr dann die Geschichten auch, damit sie sich wieder erinnert und damit er nochmal mit ihr so ein paar kleine Momente erleben kann, weil sonst ist sie halt eigentlich komplett weggetreten und so. Das ist ein sehr rührender Film. Okay, aber damit soll es auch für heute gewesen sein. Ich glaube, das ist jetzt schon, die Geschichte ist jetzt lang genug geworden. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß dran gehabt und seid interessiert und guckt euch, der eine oder andere guckt sich vielleicht mal einen dieser Filme an. Kann ich nur sehr empfehlen. Freue mich auf eure Reaktionen und vielleicht kann ich ja da noch ein paar weitere Folgen produzieren zum Thema alte Filme. Da gibt's ja genug Sachen, da kann ich mich ja auch mal auf einen einzelnen Film nur beziehen oder auch mal mir einen anderen Regisseur vornehmen oder vielleicht auch mal eine Firma, so wie Universal oder MGM oder so, und mal deren Geschichte so ein bisschen ausbreiten. Lasst mich wissen, ob das jetzt interessant war oder ob ihr jetzt schon gegen Mitte eingeschlafen seid. Okay, bis dann, das war's. Macht's gut.
We're coming in my novel. Hier findest du die Wahrheit über Filme, die du nicht. noch nicht kennst. Movie Kompakt, der Podcast, den niemand kennt. Es ist leider wahr, die Welt hat uns verpennt. Movie Kompakt, der Podcast, den niemand kennt. Leider war, die Welt hat